ja, liebe Zuhörer von Two of Us. Wir sind im Jahre 2022 angekommen. Es war nicht so ganz einfach. Und auch Caroline, die heute wieder wie in den vergangenen Jahren an meiner Seite ist, wir haben einen kleinen Fehlstart hingelegt.
Ja, manche Sachen ändern sich nie. Hallo Hardy, schön, dass wir in diesem Jahr zum ersten Mal aufnehmen scheinbar. Das war mir gar nicht so bewusst, bis du es gerade eben gesagt hast.
Genau. 16. Januar 2022, fällt einem noch ein bisschen schwer, das auszusprechen. Wie war dein Start ins Jahr?
Mein Start ins Jahr war wirklich fantastisch. Ich finde es schön, dass das Intro uns so sanft in diese Folge leitet. Mhm. Man muss ja dazu sagen, wir hatten ein bisschen technische Schwierigkeiten gerade hier.
Ja, das wollte ich ja gerade erwähnen. Wir hatten einen klassischen Fehlstart. Ich habe nämlich gerade Carolines wunderschönen Laptop etwas befeuchtet sozusagen.
Du warst der feuchte Bandit.
Aber da muss ich dir mal ein Kompliment machen, das mache ich ja nicht so oft. Du hast sofort für Ersatz gesorgt, du warst technisch auch ganz schnell auf der Reihe, hast das Programm neu runtergeladen auf dem Ersatzlaptop und jetzt sind wir wieder hoffentlich hier technisch auf ganz hohem Niveau.
Also man muss ja sagen, ich kann absolut nachvollziehen, wie man sich fühlt, wenn man irgendwo etwas umstößt und eine kleine mittelschwere Katastrophe auslöst. Das ist ja heutzutage mit Technik immer eigentlich eine mittelschwere Katastrophe. Wahrscheinlich könnt ihr da draußen, liebe ZuhörerInnen von unserem tollen Podcast, auch alle damit relaten, wenn man mal das Handy ins Klo fallen lässt oder eben ein Wasserglas oder ganz sogar Kaffee oder irgendein Zuckergetränk fällt auf den Laptop, fällt auf, weiß ich nicht, die Bluetooth-Box. Ich glaube, das ist uns allen schon mal passiert.
Was sind deine Klassiker an technischen...
Ich habe Gott sei Dank noch nie ein Handy in die Toilette geworfen, aber ich habe immer Angst davor, dass mir das passiert.
Ja, ist mir auch nicht passiert, aber die Gefahr ist ja groß, gerade wenn das in der Hosentasche ist, gell, und man lässt die Hosen runter auf dem Klo, was man ja meistens so macht, und dann kann das schon passieren.
Also das letzte Malheur, was mir passiert ist, war auch wirklich fabelhaft. Wirklich, das hätte man besser nicht schreiben können. Wir waren bei Freunden zu Besuch, die hier in der Nachbarschaft wohnen. Und eigentlich wollten wir nur was vorbeibringen. Dann haben sie uns aber zum Abendbrot eingeladen. Und ich bin hineingetreten in die Stube und wollte eine Geschichte erzählen. Habe ich auch, mit Händen und Füßen, könnte man so sagen. Und habe dabei nicht etwa das Wasserglas, was auf dem auf der Stereoanlage stand, runtergeschmissen, sondern nein, ein Fläschchen Terpentin habe ich umgeworfen. Für Leute, die nicht wissen, was Terpentin ist, das benutzt man so zum Lösen von Farbe beispielsweise. Ja, hochgradig chemisch, ja. Hochgradig umweltschädlich und auch gesundheitsschädlich. Und das zerbrach auf dem Boden in einer Wohnung, wo man sagen muss, da sind die auch noch nicht so lange eingezogen. Und es war wirklich, ja, also dagegen war das gerade hier ein Fliegenschiss.
Boah, ich kann mich erinnern, das ist auch schon ein paar Jahre her. Wir waren ja immer viel, auch mit deiner Mutter damals zum Weimarer Zwiebelmarkt oder auch zum Mensa-Fasching. Ja, viele Jahre zum Mensa-Fasching in Weimar. Und wir wollten zum Frühshoppen anreisen bei Freunden, wollten zu Hause frühstücken und ich hatte ein Glas Rollmöpse mitgebracht. Rollmöpse, diese Fische in so ein Glas, in der Soße. Und das Problem war, dass wir auch dann zum Frühshoppen waren und der Rollmops aber nur mäßig gegessen wurde und ich den wieder eingepackt hatte, dachte ich zumindest, aber den Deckel wahrscheinlich nicht so richtig draufgeschraubt hatte.
Ist auch nicht so wichtig bei Rollmops.
Und das Glas Rollmops inklusive Rollmops-Saft lag im Kofferraum und als ich dann ankam an der Stelle, wo wir geschlafen haben, war dieser Saft komplett in den Kofferraum ausgelaufen.
Oh mein Gott.
Und du kannst dir vorstellen, eigentlich hätte ich das Auto verkaufen müssen. Das hat gestunken bestialisch und war auch über Monate. Ich habe dann so.
Da hilft kein Duftbaum mehr.
Die ganze Wimpelkette von Duftbäumen habe ich dann reingehangen. Aber auch das war nicht mal eine Katastrophe. Und das Zweite, was ich erinnern kann, das ist schon ziemlich lange her. Da war ich noch Jugendlicher. Meine Eltern waren irgendwie im Urlaub oder nicht da und wir wollten eine Party machen und wir hatten im Kühlschrank meiner Eltern, im Kühlschrank war zu DDR-Zeiten wirklich auch ein Luxusartikel.
Ja, bitte lass es nicht wieder Rollmöpse sein.
Hatten wir Bratwürste eingefroren und ich wollte diese Bratwürste rausnehmen und habe sie aber nicht rausbekommen, weil sie waren mit dem Eisfach verwachsen sozusagen.
Kennen wir auch alle.
Und da ich dann handwerklich und praktisch sehr begabt bin, habe ich gedacht, okay, wie kriegst du das jetzt raus und habe mich dann eines Messers bemächtigt, eines langen Messers und habe versucht, mit diesem Messer diese Würste aus dem Tiefkühlfach herauszuschneiden, bis es einmal zisch gemacht hat. So, und hatte natürlich das Tiefkühlfach dann getroffen und habe den Kühlschrank quasi zerstört. Und wie gesagt, heutzutage würde ich sagen,
aufgeschlitzt.
Bestellen wir einen neuen Kühlschrank. Aber damals war natürlich das eine Katastrophe. Okay?
Bestellen wir einen neuen Kühlschrank. Nee,
ja,
wer bist du, Rockefeller?
Damals war ein Kühlschrank was noch viel Besonderes als heute. Und auf jeden Fall war der Kühlschrank hin.
Wirklich?
Ja.
Weil du ihn erstochen hast.
Weil ich in dieses Tiefkühlfach reingestochen habe.
Du hast den Kühlschrank ermordet, so könnte man sagen.
Ich habe den Kühlschrank quasi gelyncht.
Aber die Bratwürste hast du...
Die Bratwürste haben wir rausgeholt irgendwann nochmal, weil weil der Kühlschrank arbeitet ja nicht mehr, ist dann abgetaut und dann konnten wir zumindest...
Oh Gott, ich liebe das. Ich hätte natürlich jetzt auch gerne gehört, wie dein Silvester war und mein Silvester und frohes neues Jahr. Soll man übrigens, wurde mir gesagt, nur noch bis zum 16. Januar wünschen oder ist so die Zeit. Das heißt, es passt schon, aber ich finde die Geschichten gerade viel, viel besser. Ich habe schon direkt die nächste, die ich da anschließen möchte. Erstmal die Frage, als du das gemacht hast, als du den Kühlschrank deiner Eltern ermordet hast, wie alt warst du da?
Ich glaube 15 oder sowas.
Okay, dann fühle ich mich nicht so schlecht, denn mir ist das mal passiert. Da haben wir noch in der Kurpromenade gewohnt, glaube ich, war alleine zu Hause. Und aus irgendeinem Grund ist die Toilette verstopft gewesen. Und ist ein bisschen, also nicht übergelaufen, aber das Wasser lief höher als normalerweise. Und ich hatte Angst, dass es überläuft. Und dachte mir, was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt hier mit Tassen und Gläsern das da rausschöpfen? Ist ja auch eklig und so. Und dann bin ich auf die geniale, ich war wahrscheinlich auch so 14, 15, auf die geniale Idee gekommen, das Wasser einfach abzusaugen.
Jawohl.
Mit dem Staubsauger.
Genau.
Und das habe ich auch gemacht.
Okay.
Das war nicht so clever. Ist mir aber Gott sei Dank noch rechtzeitig eingefallen. Ich habe es ein Stückchen abgesaugt, dann ist der Staubsauger auch sofort ausgegangen. Also,
du hast dann im Rahmen
Respekt
deiner...
auf jeden Fall an meine physikalische Ausbildung.
Im Rahmen deiner schulischen Ausbildung hast du festgestellt, Wasser und Strom, die Kombination...
Für mich war das total sinnvoll, weil ich mir dachte, ja, ich brauche ja irgendwas, um dieses Wasser jetzt hier abzusaugen.
Es gibt ja den Staubsauger. So, jetzt nochmal zurückzukommen, warum bist du so sensationell ins Jahr gestartet? Was war da so schön?
Ach, ich fand Silvester einfach toll, wieder Menschen da zu haben. Also vor allen Dingen meine Menschen, meine Gang, Le Crew, wie wir so sagen. Und wir haben die ganze Nacht, man könnte sagen, ein Spiel gespielt, was mein Mann und ich vorbereitet haben. Und dann standen wir hier auf der Terrasse und haben getanzt und getrunken und laut Musik gehört. Und ja, im Vergleich dazu, was letztes Jahr war, wo wir digital gefeiert haben, wo wir auch uns Mühe gegeben haben, wir haben Lip-Sync gemacht, wir haben auch Spiele gespielt, aber eben alles über Skype. Und dann, ja, waren wir halt mal alleine draußen, jeder für sich. Und dann wieder haben wir zusammen, also halt digital getanzt und zwar gesehen, aber es war irgendwie für mich in dem Jahr von 2020 auf 2021 gab es so einen Moment, wo ich richtig traurig war, einfach über die Situation, über alles.
Ihr habt digital getanzt.
Ja, wir haben digital getanzt. Also viele sind ja immer so überrascht, wenn ich sage, was wir alles so in diesen zwei Pandemiejahren dann doch miteinander gemacht haben. Aber wir haben einen Kumpel, der hat sich eine Plattform geholt. Das ist quasi ein Dance Room, wo du auch, also du hast, wie wenn du in die Disco gehst, hast du auch eine Bar und eine Lounge und sowas. Also du kannst dich auch ausklinken, aber in dem Raum, wo du dann drin bist, in dem digitalen Raum, läuft Musik und die können alle bestimmen. Also es gibt quasi einen DJ und jeder kann auch Wünsche da reinschreiben und dann können Leute das bewerten, können sagen, hier, den Song will ich auch hören. Je nachdem, was weiter oben ist, wird dann gespielt. Und es war an sich, war das schon cool. Aber im Prinzip siehst du deine Leute halt auf dem Bildschirm, wie jeder für sich im Wohnzimmer tanzt. Und du selbst tanzt auch allein im Wohnzimmer.
Also in der Schule unterscheiden wir zwischen Präsenz- und Distanzunterricht. In dem Fall war das Distanzfeiern.
Distanzdancing, könnte man sagen.
Distanzdancing, okay.
Aber es ist nicht das Schlechteste, muss ich sagen. Aber es ist kein Vergleich dazu, wenn du hier... Also wir haben ja auch in unserer neuen Wohnung jetzt das erste Mal dann... eben quasi, ja, eigentlich nicht das erste Mal, aber es war so, wir haben die hier halt mit Raclette, haben wir den Tisch da, der hat sich aus allen Nähten geplatzt und dann war es halt irgendwie so eine Party-Atmosphäre, die das dann so ausgeglichen hat. Das war einfach schön.
Also wir tasten uns langsam wieder ran an die Normalität.
Was
war
bei dir denn normal? Normales Silvester, würdest du sagen?
Ja, wir waren zu viert und das Schöne ist, es waren wirklich drei Menschen mit dabei, die mir wirklich sehr, sehr ans Herz gewachsen sind, die sehr zu meinem Leben gehören. Und das war ein ganz gemütlicher Abend. Wir haben auch gespielt, wir haben Tabu gespielt.
Hast du da ja noch ausgeliehen.
Genau, von deinem Tabu-Spiel. Wir haben auch noch andere Spiele gespielt, war wirklich sehr lustig, haben ein bisschen was gekocht nebenbei und gegessen. Es war total entspannt und eigentlich sehr schön, weil ich glaube, es kommt immer darauf an, mit wem man zusammen ist. Und es müssen jetzt nicht immer 30 Menschen sein. Es waren in dem Fall drei Menschen, die mit mir zusammen waren. Und die, ja, die haben mir sehr gut getan. Und demzufolge war das wirklich auch sehr, sehr schön, sehr entspannt. Und es wurde auch, ich war ja auch in Erfurt, es wurde ja auch mehr geknallt und geschossen, als ich dachte. Ich dachte, es wird alles ganz ruhig, aber es war eigentlich doch relativ viel los, muss ich sagen.
Also ich hatte das Gefühl, es war weniger als üblich, aber es kann auch daran liegen, dass wir hier so ein bisschen eingekesselt waren von Häusern und auch nicht wirklich zum Domplatz oder so gegangen sind.
Aber was mir auch eingefallen ist, im letzten Jahr Silvester haben wir auch gesagt, so nächstes Jahr wird alles besser, wird alles gut. Gell? Und noch nicht wissend, dass es ja doch ein bisschen anders gekommen ist. Und jetzt stehen wir ja eigentlich auch wieder so da und denken wir, okay, jetzt sind wir schon ganz Schritt weiter, aber in Richtung Omikron geht es in die Prognosen ja doch ziemlich, ziemlich negativ und ist schon krass irgendwie.
Obwohl, es ist, finde ich sogar, kann man so und so sehen. Also Omikron insofern negativ, dass es natürlich eine sehr viel ansteckendere Variante ist, aber eine sehr viel weniger gefährlichere Variante, wenn ich so sehe.
Ja.
Also ich will mich jetzt auch nicht herausnehmen. Nein, so, ich natürlich bin ich keine Medizinerin. Aber das, was ich jetzt zuletzt gehört habe, war immer, dass gerade wenn man geimpft und geboostert ist, man eigentlich, wenn man sich ansteckt, einen milden Verlauf hat. Was ich natürlich sehr erschreckend finde. Ich weiß nicht, ob du so auf sozialen Plattformen unterwegs bist viel.
Wenig.
Aber da gibt es, also in meiner Bubble gibt es gerade unglaublich viele, die so richtig apokalypsenmäßig einfach die Leute darauf vorbereiten und sagen, ja, ihr werdet es kriegen. So, ja, es gibt wir haben eine Quote von fast, also 80.000, 90.000 Leute stecken sich am Tag an. Bereitet euch drauf vor. So, es wird nicht schlimm werden, ihr werdet nicht ins Krankenhaus müssen, aber ihr werdet in Quarantäne müssen, ihr könnt euch da dann wieder freitesten. Aber bereitet euch vor, sucht euch jetzt schon mal die Serien und Bücher raus, holt euch schon mal ein bisschen Essen, sucht euch Personen, mit denen ihr sprechen könnt. Und das fand ich wirklich, also als ich das jetzt zum ersten Mal dann so wirklich ernst gemeint gelesen habe, dachte ich mir, ja krass. Ich will es eigentlich wirklich immer noch nicht kriegen, auch wenn es nur einen milden Verlauf gibt, habe ich echt keinen Bock, Corona zu haben. So, aber es ist, also das ist ja wirklich so ein bisschen der Tonus, den es da gerade gibt, dass man dem gar nicht mehr entfliehen kann.
Ja, schauen wir mal, aber siehst du, wir sind schon wieder tief drin, was wir eigentlich gar nicht so wollen, aber es ist ja nach wie vor das, was unser Leben so beeinflusst alltäglich. Wir schauen auch nochmal zurück auf unsere X-Mix-Ausgabe. Gab es Reaktionen? Mhm. Ja, also einmal waren sie doch relativ begeistert von deinem Weihnachtsgedicht.
Das waren sie, ja. Dankeschön.
Auch die Reaktion auf mein Auftritt als Lead-Gitarrist, waren sie doch alle sehr, sehr positiv. Wobei, wie gesagt, mir das, wenn ich das selber höre, denke ich, das bin eigentlich gar nicht ich. Also das ist wirklich sehr komisch. Aber hat irgendwie auch Spaß gemacht. Und wenn es den Leuten gefallen hat, dann ist es auch schön. Und
ehrlich gesagt, da möchte ich dir widersprechen. Ich finde, das bist schon du. Also immer, wenn ich von Geburtstagen in eurem Freundeskreis höre, bist du immer der Erste, der sagt, ich mache Gitarre, ich schreibe ein Lied dazu oder ich mache ein bisschen Programm. Also du und Mami, ihr wart da schon ein Stück weit für mich auch Vorbild, immer sowas, so auch Programm zu machen und das zu unterstützen. Deswegen mache ich das zum Beispiel auch immer sehr gerne.
Ja, ich habe irgendwann mal angefangen, bei den runden Geburtstagen zumindest dann zu sagen, kommt her, jetzt tue ich mir mal was an und versuche mal für euch was zu kreieren. Ja, und es macht auch Spaß. Die Leute, wenn die Leute sich freuen, dann ist es ja okay. Und im Zuge dieser letzten Sendung gab es ja von einem unserer Fans sozusagen, von dem Stefan mit Steffi, gab es ja eine sehr interessante
Ansage
und zwar das mal für draußen für alle. Ich habe es ja Carolin schon gesagt. Der Stefan, der ein ganz treuer Fan von uns ist, mit seiner Frau Steffi, die haben uns angeboten zu sagen, passt auf, jede Folge von Two of Us, die ihr aufnehmt, bekommt ihr von uns 100 Euro. Natürlich nicht für uns beide, ja? Wir wollen uns ja nicht die Taschen füllen damit. Und am Jahresende können wir uns überlegen, wem wir dieses Geld, was wir zusammen gespielt haben oder keine Ahnung aufgenommen haben, wem wir das geben können.
Und deswegen, Freunde, wird das heute ein langer Tag für uns, denn wir nehmen heute einfach mal 12 Folgen auf.
Okay.
Und dann gucken wir mal, wie viel wir beim nächsten Mal schaffen. Nein, ich finde, das ist eine großartige Ansage. Ist auch ein bisschen eine Methode, die du noch nicht so gesehen hast, um mich dazu zu kriegen, mehr Folgen aufzunehmen.
Aber Stefan wird das bestätigen können. Wirklich, hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Ich finde das wirklich gut. Aber natürlich setzt das einen kleinen Druck, setzt das an.
Auf jeden Fall.
Aber jetzt kann ich ja nicht nur sagen, Carolin, du sollst es wegen mir machen, sondern du sollst es ja auch wegen dem sozialen Zweck machen. Also jetzt wird der Druck
größer. Das ist auf jeden Fall der Triggerpunkt. Also Stefan, Respekt, dass du da den Punkt getroffen hast.
Ja, super.
Das wird natürlich dazu führen, ich habe mir das auch, ich weiß nicht, machst du Vorsätze? Machst du dir Vorsätze?
Ich habe mir eigentlich nur einen einzigen Vorsatz vorgenommen, weil ich jetzt gerade nach dem letzten Jahr, was für mich ja auch nicht so ganz einfach war, ich plane jetzt gar nicht mehr so weit. Ich lebe jetzt eigentlich so ein bisschen von heute auf morgen und komme damit auch im Moment ganz gut zurecht. Das Leben ist auch nach wie vor ziemlich verrückt. Aber ich habe einen Vorsatz gemacht. Ich bin ja nun auch schon etwas älteren Jahrgangs. Ich habe mich jetzt zur Darmkrebsvorsorge angemeldet.
Oh, sehr gut.
Im März gibt es dieses Aufklärungsgespräch, danach gibt es die Darmspiegelung. Ja, das habe ich einfach mal so, weil das habe ich noch nie gemacht und das sollte man ja machen, weil man ja wohl sagt, dass gerade Darmkrebs und auch Prostatakrebs im frühen Stadium noch sehr gut heilbar sind. Mhm. Und man hört ja immer wieder ganz schlimme Dinge, dass es Menschen schlecht geht oder dass es ganz schnell geht. Und das habe ich mir vorgenommen. Alles andere muss ich dir ehrlich sagen, ich ja, möchte mein Leben wieder gerade biegen und und vor allen Dingen mit den Menschen, die mir lieb sind und die mich lieb haben, viel Zeit verbringen. Und ansonsten habe ich nichts vorgenommen groß.
Also ich finde das ein unglaublich guter Vorsatz. Du wirst lachen, aber Darmvorsorge steht auch auf meiner Vorsatzliste, so. Meinen 57 okay. Vorsätzen, obwohl ich natürlich keinen Anspruch habe auf Darmvorsorge, aber ich habe auch immer mal so ein bisschen Beschwerden. Also ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass ich einen Reizdarm habe, weil ich gerade, wenn ich unter Stress leide, so vor Auftritten und sowas, habe ich da immer Probleme. Und habe mir auch gedacht, das ist eine Sache, die sollte man einfach mal bewusst angehen, sich damit auseinandersetzen. Ich weiß noch nicht genau wie, also der erste Schritt wird wahrscheinlich sein, ich muss mir einen Hausarzt oder eine Hausärztin in Erfurt suchen und dann gucken, vielleicht nochmal, weiß ich nicht, ob ich nochmal einen Heilpraktiker oder sowas anspreche, aber irgendwas muss ich auf jeden Fall oder möchte ich auf jeden Fall tun, dahingehend. Also Gesundheit ist ja das Beste, was du da eigentlich...
Definitiv, aber es ist immer so, wenn man das ganz ernst nimmt, müsste man ja wahrscheinlich im Jahr 10 bis 12 Vorsorgeuntersuchungen machen. Das will ich eigentlich auch nicht machen, weil manchmal kann man auch einfach, wenn man immer mehr sucht und sucht und sucht, vielleicht findet man dann Dinge, die vielleicht nicht ganz in Ordnung sind. Ich fühle mich momentan gerade so fit, wie schon seit 20 Jahren nicht mehr. Das hat aber damit zu tun, dass ich Sport hochgefahren habe, dass ich versuche auch, mich halbwegs gesund zu ernähren. Also ich fühle mich gerade richtig gut und deshalb... Es ist auch immer das, was ich den Leuten draußen versuche zu sagen. Ich finde es katastrophal, dass wir jetzt wieder in dieser Phase wieder den Sport in der Gesellschaft runterfahren. Ich glaube, irgendjemand hat es in der Zeitung geschrieben, unser Professor aus Köln, den wir hier im Podcast hatten, Dr. Vorböse, hat ja auch gesagt, die Boosterung ist Sport. Ja, das ist die Boosterung. Und ich glaube, wenn wir Sport jetzt wieder ein bisschen aktiver betreiben würden, wenn wir das vor allem den Kindern wieder die Möglichkeit bringen, Sport zu treiben, ich glaube, das ist... gesellschaftlich gesehen ein großer Faktor, um das Ganze ein bisschen abzudämpfen.
Auf jeden Fall. Aber nicht heißt, dass ihr euch nicht trotzdem auch boostern lassen sollt.
Nein, sollte nein, Hardy natürlich. Damit ja, ja. Übrigens ja. gab es auch Kritik, dass wir, ich sage jetzt mal wir, doch die Ungeimpften nicht so scharf angehen sollen. Das müssen wir uns auch ein bisschen zu Herzen nehmen. Und jetzt kommen wir natürlich schon mal so langsam zu unserem heutigen Telefongast. Und das ist ja wirklich auch eine absolute Premiere heute. Ich muss erstmal liebe Grüße an Diana, die uns ja eigentlich die Chance ermöglicht hat. Das ist die Freundin von der Lysanne, die wir gleich anrufen werden. Die sind zusammen in die Schule gegangen. Und also danke Diana nochmal dafür, dass ich die Lysanne mal kennenlernen durfte und dass wir sie jetzt gleich nochmal kennenlernen dürfen, denn die Lysanne ist, wie gesagt, schon viele Jahre im Ausland unterwegs für Ärzte ohne Grenzen.
Lysanne Kaiser.
Genau, Lysanne Kaiser heißt sie. Ich habe sie mal kurz kennengelernt und danach ist mir eingefallen, als sie so ein bisschen erzählt hat, Mensch, ey, das ist doch wirklich eine prädestinierte Person für unseren Podcast, weil sie einfach auch mal, unseren Horizont, glaube ich, deutlich erweitert. Und jetzt werden wir in Kürze mit Nigeria telefonieren. Also wir haben ja schon...
Hättest du das gedacht?
Das letzte Telefonat mit unserem Vize-Olympiasieger war, glaube ich, aus den Alpen. Das war auch schon weit weg, aber heute
geht's. Das hat uns technisch ja leider auch ein bisschen herausgefordert, muss man sagen. Entschuldigung nochmal an der Stelle. Also Technik, ihr habt es durch die Vorgeschichte mit dem Wasser gemerkt, ist nicht immer unsere Stärke. Aber wir geben uns Mühe und wir haben es auch getestet heute, dass die Bluetooth-Box funktioniert und wir werden gleich einen WhatsApp-Anruf nach Nigeria.
Genau. Das vielleicht nur mal so. Also wie gesagt, wir sind eigentlich aus Tamsbrück stammend und ist jetzt in Nigeria, war davor aber schon mal einmal im Irak eine lange Zeit. Sie war im Südsudan, jetzt in Nigeria. Sie war noch woanders, wird sie uns gleich erzählen.
Ich habe das noch gar nicht gesagt, warum sie in Nigeria ist. Sie arbeitet für Ärzte ohne Grenzen.
Genau, dort so. Und alles andere werden wir von ihr erfahren. Auf jeden Fall finde ich, wie gesagt, ganz toll, dass wir auch mal da in die Welt mal reinschauen können. Denn ja, ich glaube, das werden wir ja gleich hören, das ist natürlich ein gravierender Unterschied zwischen dem Leben dort und hier.
Das ist eine ganz andere Welt.
Und Menschen, die sich dafür engagieren, finde ich schon mal sehr bemerkenswert. Und das finde ich schon mal sehr schön.
Wusstest du, dass Ärzte ohne Grenzen 1999 den Friedensnobelpreis sogar bekommen hat für ihre Arbeit? Ja. Und die feiern auch in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum. Also seit 50 Jahren gibt es die Organisation.
Okay. Ist ja schon fast naheliegend, das heißt naheliegend, aber man könnte ja auch überlegen, ob man vielleicht in der Richtung unser Geld geben.
Auf jeden Fall, ja. Also,
ich würde aber trotzdem sagen, Caroline, das war jetzt genau das war der Aufhänger dafür, dass vielleicht uns die Leute, wenn sie Ideen haben, ich würde natürlich gerne auch sowas in der Region lassen.
Ja.
Also, aber es gibt natürlich viele tolle Sachen. Vielleicht macht ihr uns mal Vorschläge, wenn ihr sagen wollt, ich gehe mal davon aus, was denkst du, was würde am Ende reinkommen für Geld? Das lasse ich mal dich reden.
Hören wir mal jeden Monat eine Folge, also...
Das wären ja nur 1200 Euro. Also wir müssen natürlich eigentlich, wir müssen zwei Folgen im Monat machen. Dann sind wir bei gut 2000 Euro, das kriegen wir hin. Ja, und vielleicht habt ihr Ideen und Vorschläge und sagt, wir würden das Geld gerne haben für einen sehr schönen sozialen Zweck. Ich finde immer die regionale Anbindung sehr gut. Unser Podcast ist ja auch ein regionaler.
Ja.
Und wenn euch da was einfällt, dann schickt uns mal eine WhatsApp-Sprachnachricht. Die können wir hier vielleicht auch mal abspielen. Und dann können wir am Ende gemeinsam entscheiden mit euch zusammen, was wir dann machen wollen.
Das finde ich sehr schön, unsere Hörer und Hörerinnen damit einzubeziehen. Denn natürlich sind solche Aktionen auch einfach durch euch möglich, weil ihr uns hört und weil ihr uns darauf bringt und das unterstützt. Das ist wirklich, das klingt immer so ein bisschen schleimerisch, aber ich finde es wirklich sehr schön. Und dafür opfere ich dann auch gerne meine Zeit.
Das finde ich sehr schön von dir. Und jetzt, aber wie gesagt, auch das war jetzt wieder eine Person über meinen Kontakt. Ich würde aber mich freuen, wenn wir in diesem Jahr auch wieder mal aus deiner Range jemanden finden können, die wir hier mal mit interviewen können. Also wie gesagt, für dich auch mal, ich würde gerne mal aus deiner Generation Leute.
Also hast du irgendwelche Ideen? Die Rosa oder? Haben wir ja schon gesprochen.
Die aber die war ja auch, kam ja auch aus meiner.
Aus deiner Generation?
Nicht aus meiner Generation, aber aus meinen Kontakten.
Ja. Ja. Okay, du willst mich also dazu anhalten, meine Kontakte zu nutzen hier.
Nein, aber ich würde ja gerne mal, wir sind ja ein Mehrgenerationen-Podcast.
Wir können ja vielleicht im Anschluss an den Podcast, wo wir uns sowieso noch um das Thema Instagram kümmern müssen, mal eine kleine Jahresplanung machen und gucken, wen wir so spontan uns überlegen könnten.
Also ich kann dir sagen, ich bin nach wie vor, das wird viele draußen, vor allen Dingen von den Männern wahrscheinlich freuen, mit Rainer Kallmund, beziehungsweise mit der Sekretärin von Rainer Kallmund im Kontakt, weil ich den Typen irgendwie sehr unterhaltsam und sehr witzig finde, unabhängig davon, dass er jetzt so viel abgenommen hat, aber das hoffe ich, dass wir da auch an dem mal rankommen. Ich würde gerne mal mit Guido Kunze sprechen, den ich ja auch schon in der Talkshow hatte. Der hat auch wieder viele neue, tolle Projekte am Laufen. Ich würde gerne mal Elisabeth Peetz, sagt er das was? Eine Schachspielerin, einer der besten deutschen Schachspielerinnen, würde ich zum Beispiel gerne mal haben. Da versuche ich einmal den Kontakt zu kriegen. Ja, und dann schauen wir mal, was so ist. Du siehst aber, wie gesagt, ich bin vorbereitet, ich habe Ideen und ich bleib auch an den Leuten auch dran.
Ja, wollte ich dir auch nicht unterstellen.
Und jetzt würde ich einfach mal sagen, dass wir jetzt mal probieren, ob wir jetzt wirklich die Verbindung mit Nigeria bekommen.
Hello Nigeria, it's Germany calling.
Hallo.
So.
Oh, da ist es schon.
Lysanne, herzlich willkommen beim Podcast Two of Us. Hallo. Mir gegenüber sitzt meine Tochter Caroline. Hallo. Und wir sagen, schön, dass du da bist.
Hallo Caroline, hallo Hadi.
So, Lysanne, vielleicht kannst du mal den Zuhörern kurz erklären, wo wir dich jetzt gerade erwischen, wo bist du jetzt gerade vor Ort, um das mal ein bisschen regional oder örtlich mal einzuordnen.
Okay, also mein Name ist erstmal Lysanne, ich komme ursprünglich aus Thüringen und bin seit 6 Jahren mit dem ICRC unterwegs, also mit dem Internationalen Roten Kreuz. Und momentan bin ich gerade in Nigeria, und zwar im Nordosten von Nigeria, an der Grenze zu Niger und um Tschad, also im Nordosten, ne? Von Nigeria. Und das Gebiet heißt Borno State.
Okay, also erstmal phänomenal, wir hören dich richtig gut, das ist ja wirklich unglaublich.
Perfekte Verbindung.
Wie viele Kilometer sind das jetzt von hier? Wir sind jetzt gerade in Erfurt bis zu dir.
Weißt du das? Oh, das weiß ich nicht, keine Ahnung.
Aber wie lange fliegt man denn? Du bist ja vor kurzem erst in Deutschland gewesen und dann wieder zurückgeflogen. Wie lange ist so eine Flugreise nach Nigeria?
Also man fliegt eigentlich erst nach Frankfurt oder nach Istanbul und dann sind das nochmal 5 bis 6 Stunden von Istanbul oder auch von Frankfurt nach Abuja. Abuja ist die Hauptstadt, die liegt sehr zentral und von dort aus fliegen wir dann mit unseren Rotkreuz-Propellermaschinen ins Feld, das sagen wir immer so. Und dort in unsere Hospitäler, wo wir halt arbeiten. Also wir fliegen nicht mit Commercial-Flugzeugen, sondern immer mit Roten Kreuz-Flugzeugen in diese Gebiete, wo wir arbeiten, weil wir ja vorrangig auch in Kriegs- und Krisengebieten arbeiten. Ja.
Lysanne, ich habe mir in Vorbereitung auf das Gespräch mit dir mal deine Facebook-Seite angeschaut und da hast du auch so schön in einem Posting geschrieben, ja, jetzt wird's wieder staubig oder jetzt geht's zurück in den Staub. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen von der Landschaft erzählen um dich herum, wie man sich das vorstellen muss?
Okay, also im Moment staubig deshalb, weil wir haben gerade, wir haben schon gerade eine Sturmzeit, die heißt Hamatan. Es ist gerade sehr windig, sehr staubig, sehr trocken. sehr heiß. Also wir haben jetzt gerade ungefähr 40 Grad. Hey. Aber wir haben immer sehr starke Wind- und Sandböen. Also es ist sehr trocken hier. Also es gibt eine Regenzeit einmal im Jahr, die ist jetzt gerade vorbei. Die geht so 2-3 Monate. Danach gibt es eigentlich vom den Rest des Jahres keinen Regen mehr. Also wir haben jetzt ab jetzt keinen Regen mehr. Nur noch Wind und Staub. Und es ist halt auch sehr sandig hier. Deswegen haben viele unserer Kollegen immer zu tun mit Infekten mit der Lunge und des Rachens momentan.
Wahrscheinlich ist dann euch Masken tragen gar nicht so fremd, vermute ich mal.
Nee, es kommt gerade gut aus von diesem Grund, ja. Und zum Thema Covid, weiß nicht, soll ich dazu was sagen?
Oder? Naja, das wäre schon mal ganz interessant. Aber vielleicht, bevor wir dazu kommen, Lisanne, okay. Das ist ja nicht deine erste Station, Nigeria. Vielleicht kannst du den Zuhörern mal kurz erzählen, wo du schon überall in der Welt unterwegs warst in dem Projekt Ärzte ohne Grenzen.
Alles klar. Also ich habe angefangen mit Ärzte ohne Grenzen. Das war jetzt genau vor 7 Jahren, also im April wären das 7 Jahre. Da war ich im Südsudan in einem Kinderkrankenhaus vorrangig. Wir haben Kinder behandelt mit Malaria, Unterernährung etc. Danach habe ich eine Stelle angeboten bekommen beim ICRC, das Internationale Rote Kreuz, also nicht das Deutsche, das Internationale mit Sitz in Genf. Bin dann wieder nach Südsudan geschickt worden als Hospital Project Manager. Das bin ich auch seitdem. Also ich leite immer ein Team mit Chirurgen und Anästhesisten und Krankenschwestern. Und das Mandat vom Roten Kreuz ist eigentlich eher, dass wir in Konflikt- und Kriegsgebieten Kriegsverletzte versorgen, chirurgisch. Ja. Und nach Südsudan war ich im Irak, also in Mosul, im Jemen. Dann war ich nochmal im Südsudan. Ich war ein Jahr auch mal in Genf im Hauptquartier und bin jetzt seit über einem Jahr in Nigeria.
Wahnsinn. bisschen sprachlos.
Ja, kleine Zeitreise.
Aber jetzt musst du natürlich uns mal erklären, wie bist du dazu gekommen? Was hat dich dazu angetrieben? Ist natürlich schon hochrespektabel, was du so erzählst, ohne nochmal tiefer zu gehen. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich möchte das gerne machen?
Oh, das ist eine lange Geschichte. Das hat private, aber auch professionelle Gründe. Ich glaube, so manchmal im Leben kommt man zu so einem Punkt, dass man sagt, man muss jetzt was ändern und man muss mal was anderes machen. Ich bin immer gerne gereist. Ich wollte einfach irgendwann irgendwo auch mal leben, wo ich arbeite. Und ich war immer schon fasziniert von humanitärer Hilfe und habe dann gedacht, vor ja, fast 7 Jahren jetzt, ich probiere das jetzt einfach. Wenn nicht jetzt, dann nie. Und das hat auch ziemlich gut geklappt gleich. Und ich bin bisher auch sehr, sehr glücklich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, das zu probieren und mal sehen, wie es weitergeht. Vielleicht kommen noch andere Ideen mal, weil es ist auch sehr ermüdend, die Arbeit in Kriegsgebieten. Wir haben ja wenig Freiheiten. Eigentlich sind wir eingesperrt. Also so wie ihr jetzt mit eurem Covid, haben wir das eigentlich immer zu. Wir haben wir dürfen nicht lange raus, wir dürfen nur zu bestimmten Bereichen uns bewegen, Krankenhaus, Office. Und von der Seite her muss man irgendwann auch mal gucken im Leben, ob man das weiter so machen will. Ne? Aber für mich damals, also vor 7 Jahren, war das einfach absolut mein Traum, in die humanitäre Hilfe zu gehen. Ist es bis heute noch, also mein Herz ist immer noch dabei und wenn ich vergleiche von der Welt, wo ich herkomme, also von unserem reichen Deutschland in diese Gebiete, wo ich bis jetzt war, ist es einfach für mich auch privat sehr, wie soll ich sagen, also man kann so sagen, man kommt so back to the roots, also man weiß wieder, was wichtig ist im Leben, ja? Also es ist so, allein schon sicher schlafen zu gehen, Wasser zu haben, Strom, das sind so Sachen, mit denen wird man hier oft konfrontiert, die man zu Hause als selbstverständlich sieht und die das hier einfach nicht sind. Ne?
Deswegen,
aber der Mensch... Ja? Ja?
Nee, red weiter.
Ich wollte nur sagen, der Mensch adaptiert ziemlich gut, also ich zumindest. Und das hat immer ganz gut geklappt bis jetzt, ja. Okay.
Ich glaube, Hadi und ich müssen uns heute ein bisschen einteilen mit den Fragen, weil alles, was du sagst, ich finde, das ist unglaublich spannend und ich habe so viele Fragen. Also zuerst mal, was du zu der unterschiedlichen Lebenswelt gesagt hast, da würde ich gerne später nochmal drauf zurückkommen, weil ja. Ich finde es sehr spannend, dass du gesagt hast, ihr mit eurem Covid, was ja mal wirklich in jeder Podcast-Folge bei uns eigentlich Thema ist und wir so davon ausgehen, na, das ist wo die ganze Welt die gleiche Meinung dazu hat, ne? Aber ich glaube, wir werden in der Unterhaltung mit dir schnell feststellen, ja. Dass das nicht so ist.
Ja.
Kleines noch zu deinem Lebenslauf, das hat mich nämlich, fand ich auch interessant und das ist jetzt vielleicht ja. Nur so meine ganz private Neugier, stand nämlich da, dass du auch mal beim ZDF gearbeitet hast und auch in einem Verlag, meine ich. Das ist ja nun ganz was anderes als jetzt das, also du hast ja an der Charité gearbeitet und bist jetzt im Medizinischen tätig, aber was hast du denn da gemacht?
Also mein Leben ist nicht so sehr geradlinig, was ich aber auch völlig okay finde. Also ich gehe gerne mal auf so ein paar Seitenwege. Ja. Das war kurz nach, also bevor ich fertig geworden bin mit meinem Studium, dass ich überlegt habe, was kann ich damit machen. Das war das Studium der Medizinpädagogik. Ich bin ja eigentlich Lehrer für medizinische Fachberufe. Wollte aber nicht komplett in die Lehre, wollte eigentlich nochmal andere Sachen entdecken und erkunden. Bin dann, weil ich immer eigentlich ein tolles Krankenpflegebuch von mir selber erstellen wollte zum Thema Anatomie. Und ich habe immer mit vielen Büchern gelernt und dachte, ich wollte immer ein ganz tolles entwickeln. Und dachte, ich muss zum Verlag, ich muss das irgendwie hinkriegen. Hat sich dann aber natürlich anders rausgestellt. Ich war da mehr im Lektorat und da liest man natürlich viel gegen, was eigentlich schon geschrieben wurde. Ja? Und ich fand es auch ein bisschen einsam. Nur hinter Büchern, weil ich eigentlich wirklich gerne mit Menschen arbeite und dachte, naja gut, das wird jetzt nicht so meine Zukunftsrichtung bleiben. Habe mich dann beim ZDF beworben, weil ich das auch ganz spannend finde, für die Medien zu arbeiten. Habe da einige Beiträge mitgeholfen zu gestalten. Das war nur Praktika, das war jetzt nicht wirklich eine Arbeitsstellen. Habe dann aber auch festgestellt, das ist jetzt auch nicht so mein Ding. Also es ist eine sehr... ich muss mal sagen, so eine Ellbogengesellschaft, der Medienbereich. Und da dachte ich, ja, das war jetzt auch nicht so. Und also ich habe immer vieles mal so probiert. Ja? Also Try and Error war viel in meinem Leben so. Ich hatte immer nie so, das will ich machen oder so. Und bin dann immer irgendwo woanders angekommen oder reingeschlittert, sage ich es mal so. Also manchmal unterhält man sich ja auch mit verschiedenen Menschen in verschiedenen Richtungen und dann kommt dann da die Idee und da die Idee und so war eigentlich das immer, seitdem ich eigentlich so fertig bin mit meinem Studium.
Ja, da hast du mit Caroline gerade, die Frage kommt auch aus der Richtung, weil sie ja selber beim KiKA quasi bei den Medien verortet ist, deshalb wahrscheinlich auch, ja. auch diese Frage. Susanne, aber mit deinen Stationen, die du jetzt gemacht hast, heißt das aber auch, dass du dich bewusst ja, an Orte begibst, wo, ich sag mal, nicht nur dein Leben, sondern auch das Leben deiner Kollegen und das Leben der Menschen in Gefahr ist. Wie gehst du damit um? Weil du könntest ja auch sagen, warum muss ich das tun? Ich muss ja nicht mein Leben gefährden. Oder du triffst ja bewusst diese Entscheidung, nicht irgendwie nach Moskau zu gehen oder keine Ahnung, nach Brüssel zu gehen, sondern du gehst in die Gebiete, wo natürlich Hilfe gebraucht wird, aber wo auch Leib und Leben in Gefahr ist.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, für Außenstehende, die nicht für solche Organisationen arbeiten, immer auch schwer zu verstehen. Natürlich habe ich noch keine Lust zu sterben.
Also ich würde schon noch Gott sei gerne Dank, ja.
Länger hier bleiben. Aber die Gefahr besteht natürlich. Wir sind, das Rote Kreuz ist immer in Krisen- und Kriegsgebieten. Also mit unserem Team, wir sind immer in sehr, wie sagen wir, Hardship-Mission, wo natürlich die Gefahr sein könnte, dass wir nicht nur getötet werden, sondern auch gekidnappt oder solche Sachen passieren. Ich vertraue da wirklich dem Roten Kreuz. Also wir haben eigentlich, bevor wir in so ein Land gehen, gibt es Verhandlungen mit der Regierung und auch immer mit den Oppositionen, ne? Also mit den Kriegsgegnern sozusagen. Wir haben ein diplomatisches Mandat. Das heißt, wir sind akzeptiert, heißt nicht respektiert oder anerkannt, aber wir sind geduldet, sage ich es mal so, momentan auch hier der Fall. Und wir haben durch viele diplomatische Verhandlungen eigentlich immer so ein bisschen, ja, also mehr Sicherheit als jetzt natürlich als Zivilisten hier. Und wir haben, wie gesagt, auch sehr starke Sicherheitsvorkehrungen. Ich darf zum Beispiel überhaupt nicht alleine rausgehen. Ich darf in kein Geschäft gehen. Ich kann nicht Freunde oder Leute hier besuchen. Ich kann in kein Restaurant. Also immer nur mit bestimmten Sicherheitsvorkehrungen dürfen wir uns hier bewegen. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen Vertrauen in die Organisation, für die man arbeitet. Dass man die Gefahr, also die ist da, die gibt es je nach Mission mehr oder weniger. einige. Wie gesagt, ich war in Jemen, da hatten wir natürlich viele Bombenattacken, ne? Das war natürlich nochmal eine andere Dimension als hier gerade. Da hat man schon auch Angst. Also die Angst ist da, ja.
Okay, okay.
Aber die Motivation zu arbeiten und was Gutes zu tun, ist wahrscheinlich größer. Also, ja. Aber es ist natürlich auch sehr anspruchsvolle Arbeit und auch natürlich sehr abenteuerlich und ja, wie gesagt, und die humanitäre Hilfe macht es dann irgendwo auch wieder wert, dass man sagt, okay, man ist hier, es gibt sonst keinen, der diese Menschen versorgt oder Verwundete versorgt und das ist so ein bisschen Antrieb wahrscheinlich auch, ja.
Und was sind dann für dich jetzt gerade in Nigeria, was sind dann für dich dann Privilegien, wann kannst du dich mal entspannen oder wie kannst du dich entspannen, wie kannst du dich erholen, weil ich kann mir vorstellen, dass das auch täglich ja doch ziemlich anspruchsvoll und auch ziemlich stressig ist und wahrscheinlich auch mit vielen unerwarteten Situationen du konfrontierst wirst. Wie kommst du runter? Was kannst du da tun, wenn du dich gar nicht so frei bewegen darfst?
Also ja, wir haben als Chirurgenteam haben wir natürlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche Einsatz. Also wie gestern zum Beispiel, als ich nicht teilnehmen konnte am Interview, wir mussten ins Krankenhaus. Ich gehe auch oft mit und versorge mit Patienten. Wir versuchen, so oft es geht, uns zu treffen, wie gestern Abend, haben uns dann später halt auch getroffen als Team. Wir versuchen Sport zu machen. Ich spiele zum Beispiel gern Tischtennis hier oder wir spielen Badminton, also so sportliche Aktivitäten. Und was wir haben beim Roten Kreuz in diesen Hardship-Mission, dass wir alle 6 bis 8 Wochen eigentlich eine Woche raus dürfen. Das meint, also aus dem Gebiet raus dürfen, in die Hauptstadt oder wir können noch ein paar Tage Urlaub und können auch rausfliegen. Also wir haben mehr Urlaub dadurch, dass das halt sehr arbeitsintensiv ist und wir halt auch hier wenig Optionen haben, irgendwas zu machen. Ne? Also wir dürfen Kollegen einladen in unsere Residenz, aber das muss angemeldet werden. Aber sowas ist auch möglich. Mhm. Wir kochen hier zusammen. Wir haben Videoabende, sowas.
Ja. Seid ihr...
Netflix hilft immer.
Habe ich mir auch überlegt, ob ihr so einen Netflix-Abend habt oder neue
Wenn
Serien.
Wenn das Internet dann funktioniert, ist Netflix super. Aber wie gesagt, wir haben auch oft Internetprobleme natürlich hier. Ja.
Wir haben
Vor allem,
wenn
die dann alle Netflix gucken, ab 8 oder so.
Wir haben ja viele Fotos schon gesehen von dir, die du uns freundlicherweise geschickt hast. Hast du denn nur Kontakt, also Privatkontakt jetzt mit deinem Team oder ist es prinzipiell auch, also entwickeln sich da auch Freundschaften mit der Bevölkerung vor Ort und dass ihr auch dort, also trotz der harten Sicherheitsvorkehrungen irgendwie ein Miteinander mit den Menschen entwickeln könnt? Unabhängig jetzt von der Arbeit?
Das ist natürlich stark reglementiert bei uns, weil wir halt nicht viel raus dürfen. Aber wir treffen uns auch mit unserem Local Stuff. Also ja, das tun wir auch. Wir haben manchmal so ein Grillabend, dann laden wir sie mit ein. Die kommen auch ins Office. Ich habe auch oft Kollegen hier eingeladen und koch mal. Das ist möglich, ja. Ja, das ist möglich.
Okay. Damit wir uns das vorstellen können, mal angenommen, du wärst jetzt so, ich sage es mal so blöd, und würdest diese Sicherheitsvorkehrungen nicht einhalten wollen, würdest rausgehen wollen, was würde dich denn erwarten, wenn du das nicht machen würdest und würdest dich nicht an diese Bedingungen halten? Jetzt in Nigeria zum Beispiel.
Das ist ganz schwierig möglich, weil wir überall Guards haben, die
würden mich daran hindern.
Nicht rauslassen würden. Wenn ich dann doch rauskommen würde, ich glaube, wäre das End of Mission, ne? Dann würde ich sofort nach Hause geflogen werden. Was passieren könnte, ich glaube, ihr habt das schon alle gehört, in Nord-Nigeria, Kidnapping ist ganz groß an der Tagesordnung. Man ist natürlich ein Exot auch in der Stadt, man weiß nicht, es gibt so kleine Kriminelle, also man könnte überfallen werden, irgendwo hingeschleppt werden, also so eine Sachen können passieren. Ist nicht, weil wir eigentlich uns an die Regeln halten. Das ist auch sehr, sehr, sehr strikt beim Roten Kreuz. Das wird auch, man muss das auch unterschreiben und jeden Monat neu, dass man sich an diese Regeln hält. Und weil du gefährdest nicht nur dich, sondern auch deine Kollegen. Ne? Es kann natürlich passieren, dass, wenn dir was passiert, dass das auch Effekt auf das ganze Team hatte und auf die ganze Delegation, wo ich gerade arbeite.
Okay.
Nun muss ich jetzt aber dann trotzdem irgendwie vielleicht ein bisschen blöd fragen, was ist denn mit den Menschen, die jetzt nicht zum Roten Kreuz gehören und da ganz normal leben? Also betrifft die das genauso, Kidnapping und überfallen werden?
Ja.
Also diese Gefahrenlage ist ja...
Das, Die Gefahr ist für alle. Natürlich für uns als Expert, sage ich es mal, oder Mobiles, wie wir uns auch schimpfen, von der ganzen Welt mit weißer Hautfarbe, implementiert natürlich Reichtum viel größer. Aber das betrifft genauso auch die lokale Bevölkerung. Die gehen hier oft auch nur zusammen raus, Frauen auch nur zusammen. Und wie gesagt, jetzt ist es um 11, als ich kam, war es um 8, ist eine Ausgangssperre. Danach sollte keiner mehr raus. Danach ist halt keine, also Sicherheit ist gar nicht garantiert, aber noch weniger. Ja? Also man darf hier einfach nicht raus, weil die Gefahr zu groß ist für auch für einfach nur Kleinkriminalität, aber auch Kidnapping und wie gesagt, bei uns gibt es auch, also nicht oft, aber immer mal wieder, dass halt einfach auch viele Menschen haben hier Waffen, dass halt einfach auch geschossen wird, ohne Warnung oder so, wenn Leute einfach rausgehen, ne? Nach dieser Zeitsperre.
Okay, nun haben wir schon vorhin angedeutet mal, dass ja das in Deutschland alles überschattende Thema, Deutschland, Europa und eigentlich der Welt, ist ja bei uns Corona. Jetzt macht ja Corona wahrscheinlich auch keinen Bogen um Afrika. Welche Rolle spielt denn Corona bei euch?
Keine so besonders große, muss ich sagen. Also wir haben jetzt die zweite Welle, seitdem ich hier bin. Also wir hatten letztes Jahr im Februar eine Welle. Es betrifft meistens die humanitären Arbeiter. Ich muss aber auch dazu sagen, es gibt keine Tests in Nigeria und auch kein Glaube, dass Covid eine infektiöse und eventuell auch tödliche Krankheit ist. Daran wird hier einfach nicht geglaubt. Das wird hier so abgetan als Grippe. Die Impfbereitschaft ist super gering. Mal gegoogelt, die liegt bei 2,5%, die Quote. Ich glaube, Deutschland ist jetzt 70 oder irgendwie sowas, also super gering. Ich habe mir die Mortalität, also die Sterberate angeguckt, die ist gleichbleibend, heißt eigentlich auch, dass jetzt trotz Covid nicht mehr Menschen auch hier sterben. Man muss auch dazu sagen, dass Nigeria hat eine sehr junge Bevölkerung. Ja? Also das 50 ist schon alt hier, ja, oder 60. Die Menschen werden nicht sehr alt. Das liegt an ganz anderen Ursachen. Und wenn ich mit meinem Hospital-Team im Krankenhaus rede über Covid und Präventivmaßnahmen, dann lachen die immer, dann sagen die immer, wir haben Boko Haram hier und Covid ist doch nur so eine europäische oder vom westlichen her eingeführte Erkrankung oder sowas. Also es wird überhaupt nicht ernst genommen.
Und ihr habt Boko Haram, was bedeutet das?
Boko Haram ist halt diese Terroristenorganisation, deswegen sind wir eigentlich auch hier, die wüten hier seit circa 11 Jahren jetzt, ja. Und was hier mehr, also die Sterberate ist halt wirklich hoch, aber nicht nur wegen Covid, sondern, also die ist sehr niedrig, sondern ja, die Probleme sind halt mehr durch schlechte Geburtsvorbereitung, Säuglinge sterben, Malaria ist viel, viel mehr hier Thema und auch natürlich Infektionen von Lungen und Magen-Darm-Geschichten. Ne? Also Covid ist hier ganz weit unten angesiedelt, aber nochmal, es gibt kaum Tests. Und deswegen weiß man natürlich, es gibt keine richtig gute Data zum Thema, wie viele haben Covid hier. Ist auch wirklich kein Thema. Also eher jetzt unter uns humanitären Workern, weil viele kommen jetzt zurück aus ihren Weihnachtsferien und da wird natürlich jetzt Covid auch verteilt, aber wir haben bis jetzt zum Glück Kollegen gehabt, die wenig Symptome hatten.
Aber ich glaube, du hast es selber gesagt, ich glaube, ein wichtiger Faktor ist, das habe ich auch mal nachgeschaut, ich glaube, wir haben hier in Deutschland eine Lebenserwartung von 83 bis 85 Jahren. Ich würde mal vermuten, in Nigeria wird das so um die 60 sein, keine Ahnung. Und wahrscheinlich, du hast ja gesagt, die Menschen sind einfach auch viel jung, die werden gar nicht so alt, oder?
Also im Schnitt jetzt so. Also je nachdem, in welchem afrikanischen Land, aber wir sind ja wirklich im sehr, eigentlich sind wir gar nicht in so einem unterentwickelten Land. Nigeria ist eigentlich ein sehr reiches Land, aber im Norden, wo ich jetzt halt arbeite, ist das wirklich fast so wie dritte Weltland. Ja? Also und wirklich sehr basic, ja? Also wie Menschen hier auch noch leben machen. Also es gibt momentan auch, wie gesagt, keinen Strom. Der Strom wurde gecuttet vor einem Jahr. Und das hat auch wieder Folgen, dass es kein Wasser gibt, durch die Pumpen können nicht existieren und so. Also es ist schon sehr schwierig hier. Und dadurch natürlich, durch die schwierigen Lebensbedingungen, natürlich werden Menschen nicht so alt. Ich glaube, das ist ja allgemein bekannt.
Ja, man könnte es wahrscheinlich so sagen, dass die Menschen einfach größere Probleme als Covid haben.
Also ein Riesenproblem ist hier Malaria. Also wir haben wahnsinnig viele Malaria-Fälle und natürlich auch Menschen, die an Malaria sterben, Typhus. Also wir haben hier ganz normale, basic, also tropische Infektionen, wo Menschen einfach noch sterben.
Ne? Ja.
Ja. Okay.
Das ist bei uns weniger ein Problem. Das ist bei uns dann wiederum weniger ein Problem. Ja, genau, so genau. Gehen die Wirklichkeiten
auseinander. Wir haben keine Malaria mehr. Bei uns stirbt auch gerne an einer Gastroinfektion. Ja, genau.
Und das heißt aber auch, dass ihr dann dabei seid, wenn jetzt Notfälle eintreten durch kriegerische Handlungen, durch Terroraktionen und so weiter, dass ihr wahrscheinlich viele auch Verletzte habt, die mit Schussverletzungen oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Genau. Also das ist ja unser Mandat. Also jede Organisation, die hier in Maiduguri ist, also es gibt, glaube ich, auch 200 Organisationen, wir sind eigentlich nur eine davon, aber wir sind die einzigsten, die sich um Kriegs- und Krisenverletzte kümmern. Das heißt, wenn Patienten kommen mit Schussverletzungen oder Minenverletzungen, die kommen in unser Krankenhaus, die kriegen ein Assessment von den Ärzten. Wir kommen dann, wir werden gerufen oder sind da und dann wird entschieden, also eine Triage gemacht. Ich glaube, das weiß jetzt jeder, was das auch bedeutet. Das machen wir hier jeden Tag. Und dann wird entschieden, Operation jetzt, später oder morgen oder je nachdem. Ja. Also wir sind primär eigentlich, das ist eigentlich das Mandat auch vom Roten Kreuz, für die chirurgische Versorgung von Verletzten verantwortlich. Ich
kann mir vorstellen, dass ihr wahrscheinlich dann auch viel mit Amputationen zu tun habt, oder?
Sehr viel, ja. Ja. Wir sind fast dafür auch bekannt, ja, dass wir immer, was sagen wir mal, Beine und Arme abschneiden oder so, ja. Aber wir haben auch ein Center hier in Maiduguri, die Menschen danach mit Prothesen verpflegen kann. Und das ist hier was ganz Utopisches, eine Prothese zu haben. Und auch ein Stigma, aber wir haben jetzt viele Patienten schon gehabt, wir sind jetzt seit 6 Jahren hier in diesem Gebiet und das wird recht gut angenommen und das ist zumindest so ein kleiner Lichtblick auch für die Menschen hier, dass man trotzdem noch laufen kann, auch nur mit einem Bein, ja, also ohne Krücke.
Jetzt hast du uns schon viel aus dem Alltag eurer Arbeit erzählt. Ich würde trotzdem noch mal fragen, wir hatten ja ursprünglich geplant, morgen aufzunehmen, was dann gestern aufzunehmen, was dann spontan nicht mehr ging. Kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie dein Tag gestern lief und was so los war?
Also jeder Tag ist hier immer anders. Man kann eigentlich wenig planen, weil immer etwas dazwischen kommen kann. Wie gesagt, Kriegsverletzte, also Krankenhaus ist prinzipiell so angelegt, dass man 24 Stunden erreichbar ist. Und gestern kam halt der Anruf vom Krankenhaus, dass wir Verletzte reinbekommen haben von einer Schießerei in der Stadt. Ich kann da nicht ganz so viel ins Detail gehen. Und dann wird unser Team aktiviert, also wir haben so eine Gruppe auch zu kommunizieren, dass wir jetzt also uns fertig machen, dass wir ins Krankenhaus fahren. Wir müssen dann Grünlicht haben von der Leitung, dass wir fahren können, ob die Straßen sicher sind. Das dauert jetzt ungefähr 10, 20 Minuten, dann fahren wir ins Krankenhaus, dann gehen wir in den Emergency Department, also in die Notfallaufnahme und dann fängt dann so eine Triage an, ne? Also das, glaube ich, sagt jetzt jedem was. Dann wird der Chirurg guckt dann, welche schwierigen Patienten oder schwer verletzte Patienten sollen zuerst versorgt werden, welche kommen später ran und welche vielleicht auch morgen. Also es gibt so wir haben so Farben, grün, rot für sehr schwierige oder schwer verletzte, gelb und grün. Und danach handeln wir dann, also der Chirurg ist so der Hauptfokuspunkt in dem. Und dann jeder weiß eigentlich so seine Sachen, die er machen muss. Ich versorge dann auch mit oder organisiere das zum Beispiel, wie man sich das vorstellt, die Notfallaufnahmen in Afrika sehen anders aus als unsere. Also das ist wie so ein auf dem Dorf. Also es kommen ganz viele Angehörige mit rein. Das ist wie so auf dem Jahrmarkt. Das ist natürlich immer sehr schlecht für die Versorgung der Patienten. Ich versuchte dann auch das zu sagen, dass vielleicht die Leute draußen warten und wir ihnen dann später Bescheid geben, was mit den Patienten ist. Das ist sehr anstrengend. Das klappt nicht immer gut, weil das halt einfach auch eine andere Mentalität ist. Die Krankenhäuser sind sehr voll mit Angehörigen und Kindern und wir alle wissen ja, dass das momentan auch zu Covid-Zeit nicht gerade sehr gut ist und vor allem nicht in der Notfallaufnahme, wenn man nicht zum Patienten gelangen kann vor lauter Angehörigen. Also wir haben unsere Patiententriage, haben dann festgestellt, 2 müssen in die Not-OP. Die wurden dann gestern operiert und haben auch beide das gut überstanden. Wir sind auch heute früh wieder ins Krankenhaus gefahren, haben kontrolliert, ob es denen gut geht und sind dann gestern um 8:30 nach Hause gekommen. Ja.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Ja.
Sag mal, und die Kommunikation mit der Bevölkerung, ihr werdet wahrscheinlich im Team, eure Ärzteteam werdet wahrscheinlich Englisch sprechen. Wie kommunizierst du dann, wenn du sagst, du willst dem sagen, dass die bitte rausgehen sollen oder sowas? Mit welcher Sprache machst du das dann?
Also die Hauptsprache in Nigeria ist Englisch, aber wir haben natürlich so ganz viele Stammessprachen. Hausa, Kanuri, also es sind nur zwei. Es gibt, glaube ich, 60, 70. Wir haben immer Übersetzer mit uns dabei. Und viele der Krankenschwestern, die für uns auch arbeiten, sprechen auch andere Sprachen. Die holt man dann einfach dazu. Und dann gibt es natürlich so eine internationale Sprache mit Augen, Händen und Füßen, mhm, dass man sagt, stoppt nicht weiter. Und aber es bedarf natürlich Erklärung. Ne? Also wie gesagt, die Notaufnahmen sind immer voller Menschen. Da ist nicht mit Infection Control oder so. Leute kommen immer mit rein. Das ist halt einfach hier auch das gehört einfach dazu. Also es gibt keine Patienten alleine. Immer ist jemand dabei, die Vater, der Mutter, Onkel, Tante und noch 3, 4 Kinder. Das ist bei uns Standard. Und manchmal halt einfach schwierig, ja, dann mit dem Patienten zu arbeiten, wenn da ganz viele Angehörigen drumherum stehen.
Gott, ja, das ist unvorstellbar. Wie ist denn so die Wahrnehmung der Bevölkerung von euch? Also sehen die, gerade wenn du sagst, ihr amputiert auch viel und so, ist das dann eher Angst oder sind auch Leute eher dagegen, dass ihr da seid? Oder ist die Dankbarkeit dann schon größer und ihr werdet eher mit offenen Händen da willkommen geheißen?
Das ist eine total gute Frage und ich kann die jetzt beantworten mit Ja und Nein. Also für uns, wir werden natürlich mit Skepsis gesehen. Wir kommen von der anderen Welt und behandeln jetzt Patienten und mit einer Behandlung, die hier überhaupt nicht bekannt ist. Ja, also die Sachen, die wir machen, sind nicht bekannt bei der Bevölkerung und die Akzeptanz ist je nach Doktor, auch wie wir mit den Patienten reden, wie wir das erklären, unterschiedlich. Wir haben auch Patienten, die gehen, die nicht vertrauen, gerade wenn es um Amputationen geht, die dann sagen, ich gehe jetzt doch zum Heiler. Also die Rate der Bevölkerung hier, die zu Heilern gehen, ist sehr, sehr hoch, weil das habe ich vergessen zu sagen, Nigeria hat kein freies eigentlich gar kein Gesundheitssystem. Alles wird aus eigener Tasche bezahlt. Wenn man hier kein Geld hat, wird man nicht behandelt, auch wenn man eventuell stirbt in der Notfallaufnahme. Man wird nicht behandelt, wenn man kein Geld hat. Also man kann den Doktor nicht bezahlen, man kann keine Medikamente bezahlen und die Gefahr, dass man halt einfach stirbt, ist sehr hoch hier. Also ich habe das auch selbst schon gesehen, das passiert einfach. Und viele Patienten denken dann sicher, also unsere Service ist frei, dass sie sagen, wir kommen zu euch, wir vertrauen euch. Wir hatten auch schon mal so einen Patientensurvey gemacht, also einen Fragebogen danach. Und da war eigentlich eine hohe Zufriedenheit. Und wir hoffen natürlich durch Mundpropaganda, und wir sind, wie gesagt, seit 6 Jahren hier, dass eigentlich das Vertrauen in unsere Behandlung sich rumspricht und dass das einfach das akzeptiert wird. Aber wie gesagt, nicht bei allen. Ne? Also wir haben wirklich auch Patienten, die gehen. Wir sagen zum Beispiel auch, wenn du dein Bein nicht amputieren lässt, dann wirst du sterben wegen einer Infektion. Dann sagen die auch, ja, dann sterbe ich halt. Also das ist halt auch, gibt's halt auch bei uns. Ja? Also,
okay. Was bedeutet es, zum Heiler zu gehen?
So, das haben wir also wie soll ich das sagen, diese Naturheiler, die so mit Gewürzen, Kräutern und mit viel Spiritualität versuchen, Patienten zu heilen, die gibt es hier ganz, ganz, ganz viel. Und die kosten halt sehr wenig Geld. Und da wird halt oft hingegangen. Und da ist auch viel Vertrauen. Ne? Also da, anstatt in eine moderne westliche Medizin zum Heiler zu gehen, das kommt je nach Stamm. Ne? Wir haben halt viele Stämme als hier auch in Borno State im Norden. Und ich glaube, viele Menschen können uns auch gar nicht erreichen, weil die Straßen sehr gefährlich sind. Und da ist der Heiler wahrscheinlich der Einzige, der einfach helfen kann.
Wenn du jetzt nach so vielen Jahren im Ausland und auch gerade in Krisengebieten jetzt bist, wie blickst du denn auf Deutschland, auf deine Heimat, auf Thüringen? Wahrscheinlich hast du ja einen ganz anderen Horizont als wir, die hier ja immer hier sind, außer dass wir mal in Deutschland uns bewegen oder vielleicht mal nach Österreich zum Skifahren fahren. Wie ist denn deine Sichtweise auf Deutschland, wenn du mit deiner Erfahrung und deiner Lebensweise dort?
Das ist auch eine gute Frage. Ja, wie soll ich das sagen? Ich wünschte, dass der Deutsche oder auch der Europäer mehr schätzt, was wir haben. Also wir haben, ich glaube, besonders in Deutschland ganz viele Dinge, die hier überhaupt nicht selbstverständlich sind. Wie gesagt, das fängt schon an mit sicher zu schlafen, Wasser zu haben, in die Schule zu gehen, ein Gesundheitssystem zu haben. Das gibt es ja alles nicht. Das gibt es bei uns und es wird oft nicht geschätzt. Und wenn ich momentan gerade die Kampagnen sehe gegen Impfen und so, dann tut mir das richtig leid und auch weh, weil ich so denke, es gibt freie Medizin und freie Vakzine in Deutschland. Es wird nicht angenommen, es wird noch dagegen demonstriert. Also ich bin pro Vakzin. Dann tut mir das eigentlich eher weh, dass der Deutsche sehr, sehr unzufrieden ist und eigentlich auch viel gejammert wird, muss ich sagen. Ich weiß, Covid hat jetzt ganz viel negativen Impact auf viele Geschichten gebracht. Ich weiß, dass wir da alle leiden, aber
das ist ein anderes Leid.
Ich glaube, wir können sehr zufrieden sein, das, was wir haben. Und auch wenn wir jetzt eine Ausgangssperre haben oder bestimmte Sachen nicht beteiligen können, es gibt wesentlich, wesentlich ärmere, schlimmere Länder. Und wie gesagt, Menschen hier sterben an Verhungerung oder weil es einfach keine normalen Tabletten gibt, keine Medikamente, keine Ärzte. Und wenn ich nach Hause komme, ich treffe da immer auf wenig Bereitschaft, darüber mehr zu wissen, was ich zu erzählen habe, weil Afrika ist auch weit weg und es wird halt immer so, naja, wir haben jetzt Covid, also der Fokus ist Covid eventuell aber wie gesagt, trotz dass wir Covid haben, glaube ich, geht es uns noch ganz gut in Deutschland und ich wünschte, der Deutsche würde das mehr schätzen oder die Mehrheit, ich kenne natürlich viele, die das schätzen, aber auch viele, die es nicht und das würde ich mir wünschen und das macht mir so manchmal ein bisschen Angst, wenn ich auch zurückkomme und so denke, oh mein Gott, wenn ihr wüsstet, ja, also, ja.
Aber ist das, Lysanne, nicht vielleicht auch so eine urmenschliche Eigenschaft, dass wir immer erstmal das Leid sehen müssen, um das schätzen zu können, was wir eigentlich haben?
Leider ja. Also ich glaube, jeder Mensch ist da auch anders. Ne? Ich glaube, das ist schon eine sehr persönliche Einstellung, wie man zum Leben steht und wie man natürlich auch mit solchen Krisen umgeht. Man kann natürlich auch aus der Krise Covid gute Sachen rausziehen, ne? Mehr Zeit für die Familien oder wie auch immer, was man da machen könnte oder alternative Projekte finden, anstatt immer zu jammern und halt Probleme zu sehen oder alles negativ. Wahrscheinlich ja. Also ich bin es zum Glück nicht, aber aber gut, natürlich meine Arbeit in Afrika und mein Leben hier hat mich natürlich auch sehr, sehr geerdet die Glaub letzten ich, Jahre. Ja. Und das hätte ich wahrscheinlich nicht so wahrgenommen, wenn ich nicht in Afrika sehr lange gelebt hätte, glaube ich. Oder in anderen, in Südostasien oder so, ja.
Lysanne, nun habe ich auch unter anderem gelesen, dass in Nigeria jetzt seit kurzem kein Twitter-Verbot mehr gibt. Das finde ich ja auch immer spannend, wenn man sich mal überlegt, mit was für, also wie verschiedene Länder überall auf der Welt mit sozialen Medien und auch mit der Digitalisierung umgehen. Ist das ein Thema bei euch und in der Bevölkerung? Also der Austausch oder das Verständnis vielleicht auch, was so im Rest der Welt vor sich geht? Haben sich da Dinge geändert?
Also Twitter, es affektet uns überhaupt nicht. Wir sind nicht erlaubt, das zu benutzen als ICRC-Kollegen gerade momentan hier. Wir haben andere Medien, die wir nutzen, um zu kommunizieren und auch andere mit unserem Local Stuff. Ich habe bis jetzt von keinem meiner Kollegen irgendwas dahingehend für Instagram gehört. Aber es gibt, da ist natürlich auch nicht das einzige Land, wo die Regierung natürlich dann WhatsApp, Facebook cuttet. Wir hatten das einen Tag hier. Nur ein Tag. Das ist sehr dramatisch, weil wir dann natürlich überhaupt nicht kommunizieren können, falls wir ins Krankenhaus müssen. Aber wir haben andere, wie gesagt, noch andere Kommunikationsmittel. Wir haben Radios hier und auch Satellitentelefone, wo wir kommunizieren können, sodass uns das nur wenig betrifft. Die Bevölkerung draußen, also jeder hat ja eigentlich ein Handy, jeder kommuniziert mit WhatsApp, Signal und diesen ganzen öffentlichen Medien, die es gibt. Instagram hat uns oder ist jetzt die Kollegen, die ich jetzt so kenne, überhaupt nicht betroffen.
Hm. Ja, also das ist ja auch so ein bisschen ein Mythos, wenn ich jetzt gerade so an die Zeit denke, als wir hier noch über Flüchtlingskrisen diskutiert haben. Da war ja oft das Argument, ja, was haben die für Probleme? Die haben ja sogar alle ein Handy. So was soll denen schon groß fehlen, ja, wenn sie sich ein Handy leisten können? Aber es ist schön, dass du das nochmal sagst, dass das inzwischen auch, also dass das fast überall auf der Welt eigentlich zur Grundausstattung gehört. Gibt es denn Leute, die dich vielleicht sogar darauf ansprechen auf Deutschland? Also wie ist so die Flüchtlingsrate oder wollen Leute weg und vielleicht sogar nach Deutschland kommen? Nimmst du das wahr?
Alle wollen hier weg. Alle wollen hier weg. Und wenn ich nach Deutschland fliege, wollen alle in meinen Koffer. Also die meisten wollen hier eigentlich raus, aus Nigeria. Das ist sehr schade, weil gerade gebildete Menschen wie Ärzte, Krankenschwestern hier weg wollen. Also bei der Google, der Ort, wo ich stationiert bin, ist jetzt nicht gerade der Ort, wo man lange sein möchte. Hier gibt es wenig Entwicklungschancen. Die Gehälter sind sehr niedrig. Es gibt keine Arbeitsplätze und wenig, auch so Entertainment. Man kann ja eigentlich fast gar nichts machen. Jeder will raus, jeder will zumindest nach Abuja oder Lagos, die nächstgrößere Stadt im Süden. Und die meisten wollen eigentlich alle ins Ausland. Also irgendwo, wo es ein besseres Leben gibt. Also die Menschen, die ich hier sehe, sind sehr traumatisiert, sehr deprimiert und man auch demotiviert, was Arbeit angeht natürlich. Also die Menschen, mit denen wir arbeiten, sind halt auch wirklich nicht sehr motiviert, Patienten zu pflegen, zu versorgen. Also man merkt so eine richtige Müdigkeit, so eine gehende Leere auch und wirklich auch so Resignation. Also sehr oft. Das ist natürlich schwer für uns auch mit diesen Menschen hier zu arbeiten. Obwohl ich sie verstehen kann, ne? Aber es ist natürlich auch schwer in diesem Gebiet. Aber das ist oft in den Gebieten, wo wir arbeiten, dass die Zurückgebliebenen, sage ich mal so, viele sind ja schon geflüchtet von Maiduguri, auch sehr resigniert sind. Ne?
Aber es gibt keine Aussichten darauf, dass Boko Haram, hieß die Terrororganisation, die in dem Gebiet bei euch wütet, richtig? Boko Haram?
Ja.
Ja. Dass es da eine Besserung gibt oder dass da, also so politisch, dass der Konflikt gelöst wird, genau. Kannst du da politisch was dazu sagen? Wenn nicht, ist auch okay. Also ich will dich da jetzt auch nicht in Schwierigkeiten bringen.
Ich bezweifle das. Es geht jetzt schon seit 11 Jahren. Also sicher wird sich das nochmal irgendwie verändern, die Dynamik. Aber ich glaube, da kann man aber sogar von der ganzen Welt sprechen. Ich glaube, Krieg bringt immer mehr Geld. Ich glaube, im Krieg, jeder verdient mehr Geld als im Frieden. Und bestimmte Konflikte werden sicherlich auch irgendwo aufrechterhalten. Und das ist sicherlich auch hier irgendwo der Fall. Ja? Also es ist der Norden ist so ein bisschen Sündenburg für das Rest des Landes angesehen und man bewirkt da auch was damit politisch gesehen und ich bezweifle das. Also es ist sehr deprimierend auch für uns, dass das eigentlich überhaupt nicht aufhört. Ja? Also dass es immer weitergeht und wir sind eigentlich hierher gekommen, um Notfallversorgung zu machen. Jetzt sind wir schon 6 Jahre hier mittlerweile.
Ja. Wie haltet ihr eure Motivation denn am Laufen? Also wenn du auch sagst, es gibt da kein Ende in Sicht, was ist?
Das ist eine gute Frage. Also wir sind natürlich unterschiedlich lang hier. Also unsere Mission haben unterschiedliche Längen. Ich bin der Manager, ich bin länger hier, aber meine Chirurgen bleiben so zwischen 3 und 6 Monaten. Also es ist ein Kommen und Gehen. Und ich glaube, wenn man hier sehr lange ist, ich merke das jetzt auch bei mir, dann lässt sicherlich auch bei uns die Motivation nach und wird schwieriger. Weil es gibt so wenig Licht am Ende des Tunnels hier. Also ja, das ist ein bisschen ein Problem. Also es ist, ist für uns natürlich auch ein Job. Wir arbeiten hier, wir versuchen das Beste daraus zu machen, was wir haben, Leben zu retten. Das tun wir auch und ich glaube, das ist die Motivation für uns alle, dass wir jeden Tag Leben retten einfach. Also egal, wie lange das noch geht und so, aber am Ende zu sehen, dass Patient schwer verletzt wurde und dann doch gesund wieder aus dem Krankenhaus geht, ist eigentlich Motivation für uns genug momentan.
Ist deine Zeit,
wenn man nicht weiter politisch denkt, ja, also dann würde ich das jetzt so formulieren. Ja.
Ist deine Zeit jetzt in Nigeria befristet oder weißt du jetzt schon, wie lange du bleiben wirst, wann du wieder mal nach Deutschland kommst oder wie ist die Perspektive bei dir?
Also ich bin hier noch bis April und dann ist meine Mission hier beendet. Also ich war dann hier 1,5 Jahre. Ja.
Und dann?
Bleib ich zu Hause. mein Plan ist eigentlich, dass ich erstmal nach Berlin, also ich wohne ja in Berlin, dass ich nach Berlin gehe, erstmal auch mich ein bisschen ausruhe, Freunde und Familie sehe und eigentlich auch vorhabe, in Berlin zu bleiben, mir einen Job zu suchen und einfach mir eine Pause gönne von dieser humanitären Feldarbeit. Also ich würde gerne im humanitären Bereich bleiben, aber ich glaube, ich würde jetzt gerne auch wieder mal in stabileren Gebieten arbeiten, wozu ich jetzt mal Berlin zähle. Mhm.
Also würde wahrscheinlich der ein oder andere bei uns auch nicht über Berlin sagen. Aber
nee, wahrscheinlich nicht. Ich weiß, okay. Für mich schon.
Also Lisanne,
ja, also der Plan ist, zu Hause zu bleiben danach.
Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Also total interessant, sich mit dir zu unterhalten. Ich sage jetzt einfach auch mal so, ich würde dich gerne, wenn ich mal wieder darf, mal in meine Talkshow einladen.
Das weil, ja, kann ich auch nur empfehlen.
Ich glaube, das ist einfach auch, das müssen noch viel mehr Menschen hören, was du da so erlebst und warum du das machst und wie du das machst. Also hab erstmal ganz lieben Dank, dass das jetzt doch noch funktioniert hat, nachdem wir einen kleinen Kurswechsel gemacht haben gestern. Aber ist natürlich auch der Situation bei dir vor Ort geschuldet. Das kann ich nachvollziehen. Ich kann es jetzt ein bisschen nachvollziehen, wie du so lebst und was du so tust. Aber das war total beeindruckend. Danke erstmal dafür.
Vielen Dank, gerne.
Ja, und wir haben vorhin, bevor wir dich angerufen haben, auch schon darüber gesprochen, weil wir natürlich jetzt auch ein bisschen in die Jahresplanung für den Podcast gehen und überlegen, was können wir Gutes damit tun. Und ja, wir hoffen, dass wir vielleicht jetzt mit den Aufnahmen unserer Folgen ein bisschen Geld generieren können durch liebevolle ZuhörerInnen, die uns unterstützen. Und dann wäre auf jeden Fall das Rote Kreuz und auch Ärzte ohne Grenzen Projekte, die wir natürlich gerne unterstützen würden. Da können wir ja uns nochmal mit dir connecten.
Ja, gerne. Okay, schön. Okay.
Also wir haben wirklich treue Zuhörer, die haben uns gesagt, jetzt 2022 für jede Aufnahme, die wir machen, bekommen wir 100 Euro und am Jahresende dürfen wir entscheiden, was wir mit dem Geld dann an sozialen Zwecken machen. Und da ist ja die Geschichte mit dir sicherlich auch sehr naheliegend. Ja, Lisanne, was sollen wir dir eigentlich wünschen jetzt so für die Zukunft? Was wären deine Wünsche?
Einen ruhigen Sonntag.
Keine weiteren Schießereien.
So kurzfristig, ja? Oder was? Oder?
Ein Krankenhaus heute, das wäre schon mal schön.
Aber Lisanne, vielleicht doch noch eine kleine Sache, weil ich könnte mir vorstellen, dass jetzt unabhängig von unserer Spendenmission viele Leute da draußen, die das hören, auch das Bedürfnis haben zu unterstützen, was zu tun. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, was es für Möglichkeiten gibt, euch zu helfen als Organisation und die Menschen in Nigeria zu unterstützen?
Also es ist natürlich immer, natürlich kann man immer für unsere Organisation arbeiten, wenn man das möchte. Es gibt bestimmt viele, wir suchen immer Krankenschwestern und Ärzte für uns zu arbeiten. Finanzielle Unterstützung gibt es immer auf den Homepagen von den ganzen humanitären Organisationen, vor allem Ärzte ohne Grenzen, ICRC. Und wahrscheinlich das, was ich gesagt habe, auch weitertragen, ne? dass man wirklich einfach zufriedener ist mit dem, was wir haben. Das würde, glaube ich, auch schon der Welt viel helfen. Und einfach nicht die Augen zuzumachen vor dem restlichen Weltgeschehen. Und nicht nur Covid sehen, sondern immer noch andere Sachen, die es trotzdem noch gibt, neben Covid. Und würde ich mir vielleicht wünschen.
Schöne Schlussworte. Danke, Lisanne, für das Gespräch mit dir.
Okay, ja, war total spannend, total aufregend. Wie gesagt, wir hoffen, wir sehen dich dann bald mal wieder. Und wie gesagt, würde ich gerne mal meine Talkshow einladen, wenn wir dann wieder pandemisch wieder das Ganze machen dürfen. Dann sage ich jetzt einfach mal, Lisanne, wie soll ich sagen, einen schönen Sonntag? Oder?
Ja, einen ruhigen.
Einen ruhigen Sonntag. Okay. Ganz lieben Dank, liebe Grüße und danke.
Alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank euch beide und schönen Sonntag euch auch.
Alles tschüss. Klar, tschüss.
Tschüss.
Oh, Ende. Ich habe wirklich ein bisschen Pipi in den Augen.
Ja, da kriegt man schon zwischendurch ein bisschen Gänsehaut. Aber ja, es ist wirklich so, dass uns das immer erst bewusst wird, wie gut es uns geht, wenn man mal sowas mal hört. Und wir werden es morgen vielleicht schon vergessen haben wieder, wenn wir wieder rumnölen, warum die Milch so teuer ist oder keine Ahnung, oder warum wir so lange an der Kasse stehen müssen.
Und, ja, man muss dazu sagen, dass natürlich nicht ein Leid woanders ein anderes aufhebt. Es hat ja auch jeder seine eigene Wirklichkeit, in der er lebt und mit der er sich beschäftigt. Und natürlich kann es auch da Konflikte geben und schlimme Erfahrungen und so. Aber was ich ein bisschen schade finde, also es ist natürlich auch das totale Klischeebild, was wir jetzt hier einfach bestätigt sehen. Ne? Hm. Vielleicht da auch nochmal sei gesagt, ich kenne auch, also ist jetzt keine Freundin von mir, ist eher eine Bekannte, aber die hat auch fast ein Jahr in Tansania verbracht, hat auch dort viele Erfahrungen gesammelt. Aber ich würde mal sagen, die hat auch sehr viel mehr positive Erfahrungen gesammelt. Also die konnte sich auch frei bewegen, die hat dort Fußball gespielt und natürlich auch mit der Armut und dem Leid der Menschen gekämpft und vieles davon, was Lysanne gesagt hat, bestätigt sich auch dort. Aber ich glaube, bei Lysanne ist das einfach gerade nochmal ein Sonderfall, wo sie sich, in welcher Region sie sich bewegt und wie schlimm das dort ist. Und auch als sie jetzt von der Resignation erzählt hat und dass sie alle am liebsten weg wollen, das ist ja immer so, dass... Mhm. Ja, wo die meisten Menschen, die so FlüchtlingsgegnerInnen sind, sage ich mal, dann sagen, ja, baut doch lieber euer Land erstmal auf und macht es doch dort schön. Aber ja, ist leicht gesagt, ne, wenn Ärzte ohne Grenzen da schon seit 6, 7 Jahren versucht, da was zu bewirken, aber es einfach nicht weniger wird. Ja, auch perspektivisch hat sie ja gesagt, gibt es jetzt nicht so die Hoffnung, dass sich da was bessert in der Situation.
Ja.
Ja, wie kriegt man da den Bogen jetzt?
Das wird schwierig jetzt. Aber ja, ich denke, solche Menschen bringen uns ja auch weiter. Also wenn ich jetzt mal mich persönlich denke, das ist immer wieder ganz interessant, weil wir ja auch manchmal auf hohem Niveau meckern über Dinge in unserer Blase sozusagen, ja, und denken, dass die Welt da gar nicht in Ordnung ist. Aber die Relation uns eben fehlt. Und das ist ja auch viel so, wenn man mal sieht, wie gut es uns eigentlich geht und jetzt mal jemand schwer erkrankt, an Krebs erkrankt oder Leute sterben jetzt auch mit Corona oder wie auch immer, dass wir dann erstmal merken, dass wir eigentlich keine Probleme haben, ja, vergleichsweise. Und ja. Ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Wir vergessen das auch schnell wieder, das geht mir selber auch so. Und aber es ist ganz gut, dass das erdet einen, glaube ich, manchmal ein bisschen. Dass man auch selber auch mal einfach wahrnimmt, wie schön das Leben eigentlich sein kann bei uns. Und das sage ich in der Schule auch immer, wenn wir über Demokratie reden und so weiter. Wir reden jetzt dort über Schießereien. Ja? Also wir haben das Gott sei Dank noch nie erlebt. Ja? Also, das ist und hoffentlich bleibt das auch so. Ja? Klopf hier auf Holz. Und das ist aber auch ein Wert, den man gar nicht mehr zu schätzen weiß. Ja?
Weil es sich einfach tagtäglich umgibt.
Richtig.
Also allein das, was sie gesagt hat mit der Sicherheit, du kannst rausgehen, du hast Elektrizität, du hast sauberes Wasser, du hast Medikamente. Ja. Natürlich, also ich glaube, diese Dankbarkeit kann jeder nachvollziehen, aber es ist auch anstrengend, wenn das für dich einfach normal ist, schon immer war, dann stellst du es ja irgendwann nicht mehr in Frage. Du stellst es erst in Frage, wenn du es nicht mehr hast. Richtig. Das ist aber, glaube ich, auch wiederum völlig normal. Also dass wir natürlich nicht immer alles vergleichen mit Extremzuständen, in denen man sein könnte. So kannst du ja sonst gar nicht leben. Aber wie du es gerade schön gesagt hast, es gibt so Situationen im Leben, wenn die dich treffen, dann merkst du erstmal, was du hast. Und das hat ja Lysanne jetzt auch gemeint, dass man das einfach mehr machen sollte. Also auch wenn ich da jetzt doch wieder die ImpfgegnerInnen angreife, aber ich glaube, wenn du jemandem in Nigeria erzählen würdest, ja, es gibt da eine Krankheit, die beschäftigt uns alle, aber es gibt auch Mittel dagegen, aber die nehme ich nicht, weil ich habe keinen Bock drauf und so, dann würden die dich auch angucken und denken, ja, hey, bist du bescheuert.
Wahrscheinlich.
Aber ja, so sind halt Wahrnehmungen, Wirklichkeiten sind verschieden. Ich finde, das ist ja ein super spannendes Thema. Aber es muss man auch akzeptieren, dass es so ist.
Richtig,
ne?
Richtig.
Da werden wir nicht drum herum kommen.
So, kommen wir wieder zurück auf unser Leben hier in Deutschland. Ich hab wieder Zeit gelesen, Kika hat auch Geburtstag gefeiert,
Kika
oder?
Kika hat 25-jähriges Jubiläum, genau. Und noch nicht so lange wie Ärzte ohne Grenzen, aber...
Habt ihr wieder digital getanzt oder was habt ihr gemacht?
Das fand ich auch spannend. Die, ich glaube, Tagesschau-Sprecherin hat unsere Kika-Chefin, Frau Dr. Astrid Plenk, gefragt, ob es Kuchen gab und so. Und da kam sie gerade aus der Pressekonferenz. Also es ist ja auch bei uns immer noch Pandemie, dementsprechend gibt es da noch keine großen Feiern. Aber ich hoffe sehr, dass dieses Geburtstagsjahr noch viele Highlights bereithält und wir noch feiern können, sowohl untereinander als auch mit den Leuten da draußen, die Kika-Fans sind. Das wäre natürlich sehr schön.
Ja, das hoffen wir natürlich in allen anderen Bereichen auch so. In der Schule läuft es jetzt erstmal auch wieder an. Es ist ja das Seltsame ist ja wirklich, dass immer, ich glaube, die ostdeutschen Länder immer wieder dem Trend die Zahlen haben. Also wenn jetzt deutschlandweit ist, sind die Zahlen ziemlich hoch. Jetzt in Thüringen sind sie eigentlich vergleichsweise sehr gut. Die Mehrzahl der Schulen fahren wieder volles Programm. Ja, natürlich sind immer die Prognose, ja, bald kommt die Welle. Also die nächste Welle ist schon da und die Zahlen werden größer. Gott sei Dank sind die Beschwerden nicht so groß. Ja, die Symptome bei den Betroffenen nicht so groß. Aber ja, ich bin eigentlich froh, dass wir jetzt wieder Schule wieder relativ normal machen können. Und ist aber trotzdem komisch, wieso bei uns quasi, wenn in Deutschland die Zahlen hoch sind, sind sie bei uns tief. Und wenn in Deutschland die Zahlen tief sind, sind sie bei uns hoch. Keine Ahnung, was das für ein Phänomen ist. Ja, das ist irgendwie komisch, oder?
Wir müssen immer das Gegenteil machen.
Ja, aber warum? Das ist die Frage.
Ja, verstehe es auch nicht so ganz. Aber das ist ja, glaube ich, also ich habe dazu auch einen spannenden Vergleich, so ein Bild gesehen, wo es darum ging, wie waren die Infektionszahlen 2021 um diese Zeit und wie sind sie jetzt? Also sie sind ja einfach mal doppelt, also sind ja hoch wie noch nie zuvor, aber die Sterblichkeitsrate ist geringer und die Hospitalisierungsrate meine ich auch. Also dadurch, dass, ja, ich will mich jetzt auch nicht zu sehr verrennen in den Strukturen, aber das ist ja was eher beruhigt, sage ich jetzt mal, ja. Wo ich auch sage, okay, damit scheinen wir ja umgehen und leben zu können. Was mich trotzdem immer noch wahnsinnig macht, ist so der Gedanke, ja, das ist halt ein Virus, das hat sich jetzt mit Omikron super schnell angepasst, viel schneller, als alle WissenschaftlerInnen gedacht hätten, dass es einfach so einen Sprung gemacht hat. Und das kann ja wieder passieren, ne? Es ist einfach was uns jetzt immer umgeben wird, immer beschäftigen wird. Aber auf der anderen Seite, Lysanne hat es ja auch gesagt, Malaria und Co. existieren ja auch immer noch. Ja. Nicht in Deutschland, aber also es gibt ja tausende von Krankheiten da draußen, die ja, immer wieder auch die Menschen angreifen, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss. Und Covid ist halt jetzt so unser Ding.
So, dann sind wir schon fast am Ende unserer ersten Sendung im Jahr 2022. Ich glaube, es war auch gut, dass Lysanne heute den größten Platz bekommen hat, weil es einfach auch so wichtig war. Und wir hätten ja, glaube ich, noch eine Dreiviertelstunde länger quatschen können. Aber so sollte es auch sein. Ja, Ausblick aufs Jahr.
Ich habe so an die 57, 58 Vorsätze, okay. Themen, die ich gerne machen oder behandeln würde. Da habe ich ja schon ein paar genannt. Hm. Aber ich bin guter Dinge, muss ich sagen. Also ich habe gerade jetzt so, wahrscheinlich weil ich auch so ein paar Urlaube und Reisen schon mal so grob geplant habe. Man weiß ja nicht, ob das dann stattfindet, aber ich habe eigentlich ein bisschen Bock aufs Jahr. Und ich habe auch das Gefühl, es wird ein gutes Jahr.
Ja, ich meine, man darf nicht vergessen, haben wir letztes Jahr auch gesagt, ja, aber trotzdem habe ich auch das Gefühl, dass wir jetzt besser mit der Situation zurechtkommen und dass die Situation schon nicht mehr so gravierend ist. Wir haben uns jetzt darauf eingestellt. Ich habe auch nach wie vor kein Problem, mich zweimal die Woche zu testen und die Maske zu tragen. Es ist nicht schön, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht das große Problem und hoffe einfach auch, dass wir jetzt wieder langsam, ich möchte gerne wieder mal zu Konzerten gehen, ich möchte gerne wieder mal in größere Sachen wieder machen, ich möchte gerne die Talkshow auch mal wieder machen. Mhm. Also es gibt schon viele Sachen, aber andererseits ist es auch wieder ein Luxusproblem oder jammern auf ganz hohem Niveau. Es gibt viel wichtigere Sachen und zum Glück leben wir nicht davon. Und ich muss das ja auch mal sagen, als Lehrer, ja, also es gibt bestimmt viele Bereiche, wenn wir jetzt an die Gastronomie, Hotellerie denken, wo Existenzen kaputt gehen. Ich habe jetzt mal gelesen, jeder vierte Job in der Gastronomie ist flöten gegangen. Das heißt also, viele Gastronomen werden gar nicht mehr aufmachen können, weil sie kein Personal haben, nicht weil sie nicht wollen. Und jetzt sage ich mal so, meine Berufsgruppe der Lehrer, wir haben in der ganzen Pandemie nicht einen Cent weniger bekommen. Wir haben unser Geld bekommen. Wir hatten zum Teil sehr hohe Belastungen auch. Und natürlich sind wir die gewesen, die in der heißen Phase auch immer noch mit vielen Menschen zusammen waren, fast als Einzige. Aber letztendlich muss man auch sagen, wow, wir haben ja nichts erdulden müssen, sage ich mal so. Ja. Also wir haben eine Sicherheit, eine Lebenssicherheit. Ich kann mein Leben planen, ich kann es finanziell planen und so weiter. Das ist auch ein hohes Gut, was man auch nicht vergessen darf. Und da geht es in anderen Berufsgruppen schon viel, viel, viel schlechter. Und ja, wir können nur hoffen, dass jetzt alles wieder stabilisiert, dass die ganze Gesellschaft sich wieder stabilisiert und dass wir wieder die normalen Dinge wieder mögen. Also ich möchte Leute umarmen, ich möchte Leute küssen, ja nicht jeden, aber jetzt trotzdem. Also so. Und ich möchte auch wieder mal in Massen in einem Konzert stehen und rumhüpfen und rumschreien und bin manchmal ein bisschen skeptisch, wann das denn sein wird.
Und ob das überhaupt wieder so sein
wird. Ja, ich habe jetzt auch, wie gesagt, ich möchte zu Coldplay im Sommer, da werden wahrscheinlich auch 40.000, 50.000 Leute da stehen. Mhm. Mal sehen, ob das so funktioniert.
Ich habe noch Tickets für die Ärzte im Sommer. Auch ohne Grenzen, aber
wir haben noch ganze,
auf der Bühne ohne Grenzen.
Eine ganze Menge aus den letzten Jahren noch aufzuholen. Habe jetzt auch schon wieder zu Weihnachten wieder Konzertkarten verschenkt. Wir wollen ja auch nochmal zu Maybe Bob gehen, ins Spiegelzelt und so weiter. Ja, hoffen wir einfach mal, dass es ist. Und wenn es nicht ist, mit dem Blick zu Lausanne nach Nigeria, dann werden wir es auch überleben.
Ja, ich glaube auch. Es gibt Schlimmeres.
Ja. Das ist so ein bisschen das. Und natürlich, einer deiner 57 Vorsätze wird wahrscheinlich sein, mehr Podcasts aufzunehmen. Wir müssen ja jetzt die Kohle ranholen.
Mein Vorsatz war nicht, mehr Podcasts aufzunehmen, weil ich finde, wir haben auch letztes Jahr noch eine ganz gute Quote gehabt. Aber mir nicht mehr so viel Stress zu machen vor den Aufnahmen.
Ist es jetzt der Blick an mich? Oder
das was ist der, nein, das ist der, ich erzähle dir das. Das ist mein Vorsatz, mit weniger Stress da reinzugehen. Einfach... ja, ein bisschen, ne, einfach lockerer da dran zu gehen und das nicht als was Belastendes wahrzunehmen oder so, auch rhetorisch.
War das so?
Naja, ja, schon. Also ich habe dann auch einfach hohe Erwartungen an mich selber und will ja auch was dann abliefern und so. Und
aber
dich zu treffen ist sowieso immer eine Belastung.
Das ist eine Freude. Aber ich muss ja jetzt mal ein Kompliment nochmal, wie warst du heute besser vorbereitet als ich quasi. Also sehr. Und ich musste gar nichts sagen, das kommt ja von ganz alleine. Du hast dich doch vorbereitet.
War aber auch ein sehr interessanter Gesprächspartner.
Ja, nicht so wie sonst.
Also mit Sport immer zu. Okay, nein.
Okay. Ja, also liebe Freunde draußen, wir sagen nochmal ein gesundes und glückliches neues Jahr 2022. Lasst es euch gut gehen, bleibt schön gesund, bleibt in Bewegung weiter. Und
bleibt uns gewogen.
Hört uns zu, wenn ihr Ideen habt, wen wir nochmal interviewen sollen. Wir müssen Kohle reinholen für einen guten Zweck am Jahresende. Danke nochmal Stefan und Steffi für die Idee, geniale Idee. Caroline freut sich schon auf die vielen Podcasts und demzufolge lasst es euch gut gehen und wir hören uns hoffentlich bald wieder bei Two of Us.
Tschüss!